ARD.
Diesen Podcast bekommt ihr in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Es ist echt wie verhext. Ich hatte auch den IT-Sachverständigen angefragt, der im Kino-TO-Prozess bzw. in den Prozessen ausgesagt hat. Und der hat mir auch nicht auf meine Mails geantwortet.
Das ist eine von etlichen Nachrichten, die ich in den letzten Monaten an den Chat von unserem Rechercheteam schicke. Weil ich von allen möglichen Interviewpartnern Absagen bekomme oder geghostet werde oder direkt blockiert.
Er hat auch irgendwas gesagt, dass Kino.TO irgendwie auch Wellen in seinem Privatleben geschlagen hat. Also irgendwie möchte er sich damit nicht mehr auseinandersetzen. Gestern habe ich jemanden über LinkedIn angefragt, der hat daraufhin gleich sein ganzes Profil gelöscht. Also irgendwie ist da echt der Wurm drin.
Die Streaming-Seite Kino.TO ist seit 13 Jahren offline. Und trotzdem will niemand von denen, die sie gemacht haben, mit uns sprechen. Auch die nicht, die nur an der Seitenlinie mit Kino.TO zu tun hatten. Manchmal bekomme ich zwar jemanden ans Telefon.
Ich will sie auch gar nicht drängen, ich sag's nur einfach nochmal, um alles abgehakt zu haben. Natürlich würden wir sie auch anonymisieren, würden wir das Ganze.
Aber bekomme wieder eine Absage.
Okay, verstehe.
Ich frag mich, warum? Wenn sich das Buch, durch das ich überhaupt auf die Idee für diesen Podcast gekommen bin, doch liest wie eine große Heldengeschichte. Mittellose Handwerker erschafft aus Liebe zur Online-Tausch-Community eine Suchmaschine für raubkopierte Filmstreams. Mithilfe von Fans seiner Idee. Für die Szene gegen das übermächtige Hollywood. Natürlich will ich vor allem mit Dirk sprechen, dem Gründer aus Leipzig. Doch ich komme nicht an ihn ran. Es dauert einige Zeit, überhaupt herauszufinden, dass er gar nicht Böttcher heißt, wie es im Buch steht. Unter seinem echten Namen finde ich ihn auf Facebook und Instagram. Schreibe ihn mehrfach an, aber bekomme keine Antwort. Einmal telefoniere ich kurz mit Peter Dojo, dem angeblichen Autor des Buches Die Wahrheit über Kino.TO, aus dem wir hier immer wieder zitieren.
Ich glaube, das hatte ich auch schon geschrieben. Also für mich ist Kino.TO irgendwie so voll die Kindheits- oder Jugenderinnerung auch so ein bisschen. Und ich glaube, für meine Generation ganz generell ist einfach sowas, womit man aufgewachsen ist, was aufregend war, was aber auch irgendwie ganz normal war.
Auf dem Cover des Buches heißt es ja, Dirk selbst erzähle hier aus seiner Perspektive. Der mysteriöse Autor Dojo, über den man sonst nichts im Netz findet, verspricht mir, die Anfrage an den Kino.TO-Gründer weiterzugeben.
Ja, das wäre toll.
Danach bekomme ich noch zwei Mails von Dojo, in denen er mir nochmals verspricht, mit Dirk zu sprechen. Und dann höre ich nie wieder von ihm. Aber mein Recherchekollege Tim kommt dem Gründer von Kino.TO einmal ganz nah.
Ich habe gerade mit dem Anwalt von Dirk B., Dirk wie auch immer, telefoniert. Und er hat Dirk unsere ganzen Anfragen weitergeleitet und auch mit ihm telefoniert. Und hat quasi Dirk gebeten, sich bei mir zu melden, hat ihm meine Daten weitergegeben. Das hat Dirk nicht getan, deswegen sagt der Anwalt, geht er davon aus, dass das so bleibt und er nicht einfach nicht mit uns reden will. Weil er ihn als jemanden kennengelernt hat, der nicht seine Meinung ändert.
Also Sackgasse, auch über Dirks Anwalt. Als ich mich schon frage, ob wir diesen Podcast überhaupt machen können, weil einfach niemand mit uns über Kino.TO reden will, da bekomme ich doch eine Zusage.
Ja, vielen Dank, dass Sie sich melden.
Von einer Person, die sehr nah dran war. Jemand aus dem inneren Kreis. Ich bin Maxi Röhmhild und das ist Kino.TO, die verbotene Streaming-Revolution. In diesem Podcast erzähle ich euch die Geschichte hinter der legendären Website und wie ein Leipziger Hollywood herausforderte. Folge 2: Breaking Bad. Mein Kollege Tim und ich sitzen im Auto Richtung Ostseeküste. Wo jedes Jahr Tausende ihren Sommerurlaub verbringen, sind wir verabredet. Kurz bevor wir ankommen, ändert unser Gesprächspartner nochmal den Treffpunkt.
Ach, er hat gesagt, im Garten. Hier ist ein Kleingartenverein.
Ach so. Okay. Na gut. Da gibt's ja eine Laube bestimmt auch.
Ja, das wäre okay.
Ja.
Vor den Schrebergärten warten wir und zweifeln schon daran, ob er überhaupt auftaucht. ein ehemaliges Mitglied der Gruppe hinter Kino TO. Aber dann läuft er auf uns zu. Ein unscheinbarer Mann in Fleecejacke und Jeans. Er hat sich eine Mütze über die dunklen Haare gezogen. Für Ende April ist es noch echt kalt.
Hallo.
Hi. Ich bin Maxi. Ich bin telefoniert.
Tim, hi.
Er führt uns durch die Parzellen, vorbei am Tulpenweg und an kitschigen Gartenzwergen.
Tür zu?
Ja. Wenig später setzen wir uns unter dem Vordach seiner Gartenlaube auf so eine Eckbank, auf Kissen mit Blümchenmuster. Ein bisschen chaotisch ist es hier. Eine Glasreiniger-Sprühflasche baumelt von der Decke.
Oh, vielen Dank.
Auf dem Tisch stehen ein paar Flaschen Fassbrause. Daneben liegen Tüten vom Bäcker. Hat er extra für uns geholt. Er erkundigt sich, ob wir die lange Rückfahrt heute überhaupt schaffen.
Also ihr könnt auch hier übernachten, wenn ihr möchtet. So ist es nicht. Ich meine es ernst, ja.
Das ist lieb, danke.
Ist sehr nett, aber ich glaube...
Ja, wenn ihr dann zurück möchtet, ist ja auch... Wird ja auch stressig wahrscheinlich, ne? 4 Stunden.
Spoiler, wir sind nach dem Interview zurückgefahren. Aber das Angebot war total nett. Irgendwie überhaupt nicht das, was man erwartet von einem berüchtigten Hacker.
Ich bin der Arvid und ich war bei Kino.to für die Sicherheit zuständig.
Arvid kommt aus Kasachstan. Als er klein ist, so 6 oder 7, geht er mit seinen Eltern manchmal auf einen Bazar. Da gibt es einen Stand mit VHS-Kassetten, der ihn besonders lockt.
Du konntest dir wirklich jeden Film, der gerade neu rausgekommen war, konntest du dir direkt kaufen. Das war halt meistens mit einer einzigen Synchronspinne, Stimme, die das dann von Anfang bis zum Ende übersetzt. Aber du warst immer up to date, du hast immer die neuesten Filme, konntest du dir reinziehen. Und als man dann in Deutschland war, ja, war das schon ein bisschen anders.
Mit 13 zieht Arvid mit seiner Familie nach Deutschland, in einen kleinen Ort an der Ostsee. Da ist dann Schluss mit der freien Auswahl für fast kein Geld.
Ich glaube, das ist so ein bisschen, was mich geprägt hatte, dass man eine freie Auswahl hat, ohne irgendwie eingeschränkt zu sein.
Arvid liebt Filme. Und er interessiert sich für Computer. Den ersten bekommt er schon mit 4 oder 5 Jahren. Während sein Bruder daran vor allem zockt, will Arvid die Technik dahinter verstehen.
Ich war eher so am Schnüffeln, am Rechner, was das System kennenlernen. Und ja, das hat mich eher so mehr interessiert, anstatt jetzt irgendwelche Spiele. Ja.
So wächst Arvid in dem beschaulichen Touri-Ort zu einem leidenschaftlichen Hacker heran. Er sitzt tagelang zu Hause, surft im Netz und lernt das kennen, was er einfach die Szene nennt. Leute, unter denen er sich wohlfühlt. Er mag, dass untereinander Musik, Spiele und Filme getauscht werden. Und er mag die Werte dieser Szene.
Dass man sich gegenseitig hilft. Dass man noch offen ist gegenüber dem, was man macht. Vor Kino.to ging es noch nicht um Geld. Es ging eher darum in der Szene, wie viele Besucher man hatte und... Die Seite, die am meisten Besucher hatte, das war quasi der King.
Ab 2008 heißt der King Kino.to.
Kino.to, als Dirk sie gestartet hatte, die ist direkt explodiert. Die haben direkt den deutschen Markt von einem Tag auf den anderen übernommen. Also so übernommen, dass egal welche Seite nebenbei gelaufen war, die hatte keine Chance.
Zur Erinnerung. Anfang der 2000er ist der Leipziger Dirk ein arbeitsloser Fußbodenleger. Aus Faszination für die Tauschszene im Netz startet er erst die Saugstube, eine Linksammlung für illegale Filmdownloads. Die läuft schon ziemlich erfolgreich, aber irgendwann steht deswegen die Polizei vor seiner Tür und er muss für mehrere kopierte Filme eine Geldstrafe zahlen. Danach entwickelt er die Idee einer Suchmaschine, mit der man kopierte Filme streamen kann, ohne sie runterzuladen. Denn das ist nach damaliger Urheberrechtslage für uns User ungefährlich. 2008 baut er mithilfe seines talentierten jungen Programmierers Ishikawa die erste Version von Kino.to. Zu Hause, an einem Wochenende, für 500 Euro. Und eine Kiste Cola. Die Seite geht direkt nach ihrem Start durch die Decke.
In kurzer Zeit wächst Kino.to brutal. Unsere User finden die Plattform so geil, dass sogar unsere neuen Server bis an die Grenze ihrer Kapazität kommen. Mit einem solchen Ansturm habe ich in meinen kühnsten Träumen nicht gerechnet.
Dirk merkt sofort, Auf diese Seite haben wir alle nur gewartet. So wird es zumindest im Buch beschrieben. Wir haben die Stelle hier von Schauspieler Tom Vlaschia nachsprechen lassen. Die neue Website, auf der man einfach so Kinofilme sehen kann, ohne sie herunterzuladen, verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Erst in der Szene, dann auf den Schulhöfen. Und im Sommer 2008 berichtet sogar die Bild-Zeitung über die kostenlose Alternative zum Kino und bringt Dirks Plattform in den Mainstream. Weitere Zeitungen ziehen in den folgenden Monaten und vor allem im Jahr darauf nach.
Die zusätzlichen Kampagnen in den Medien sind wie der Turbo in einem Ferrari. Sie heizen die Entwicklung des geilsten Streaming-Portals in ungeahnter Weise an. Die Website dreht förmlich am Rad. Die Userzahlen explodieren.
Okay, Kino.to wird also gepusht. Auch von der Berichterstattung. In der Hochzeit wird die Seite täglich bis zu 4 Millionen Klicks verzeichnen. Fast alle User kommen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und Arvid, der ist einer von ihnen.
Ich glaube, weil ich ständig so alleine war, habe ich einfach so ab und an so einfach nebenbei einfach was laufen gelassen. So American Dad oder Family Guy oder sowas in der Art.
Endlich eine Streaming-Seite, die nutzerorientiert ist, findet er. Und auch Gründer Dirk beeindruckt ihn.
Viele haben einfach nur den Trend nicht erkannt damals und direkt. Und Kinotour hat das gemacht und sehr gut umgesetzt. Also ich hätte mir, glaube ich, keinen besseren vorstellen können für, ich glaube, um diese Idee irgendwie das Sharing kommerziell zu machen.
Arvid beschließt, ein Teil davon zu werden. Aber auf seine Art.
Ich war auf einem Forum und da hatte ich gelesen gehabt, dass Kinotio angeblich gehackt wurde. Und das hat mich dann interessiert, ob das wirklich so stimmt.
Die Sache stellt sich als Fake raus. Aber Arvid lässt das keine Ruhe. Also versucht er es selbst. Er findet einen Fehler beim Login und schreibt ein kleines Skript, das die Lücke ausnutzt.
So hatte ich dann komplett alle Passwörter gehabt. Und dann hatte ich auch dementsprechend Zugriff zu den privaten E-Mails und dann auch alle Namen am Klartext. Also Anschrift, Name, generell, also im Prinzip alles.
Arvid hackt Kino.to und weiß plötzlich alles über die Leute hinter der Seite. Also auch über Gründer Dirk.
Also zu dem Zeitpunkt war mir auch bewusst, dass er quasi the most wanted generell ist.
Denn die GVU, also die Gesellschaft zur Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen, macht im Auftrag der Filmindustrie Jagd auf den Gründer von Kino.to. Woran die sich zu diesem Zeitpunkt noch die Zähne ausbeißen, ist für den Hacker aus dem Ferienort eine Fingerübung. Wenn täglich Tausende auf Kino.to einfach so Kinofilme schauen, ohne ein Ticket zu kaufen, stört das vor allem die, die diese Filme gemacht haben. Die Studios und Produktionsfirmen. Denn einen Film zu produzieren, kostet richtig viel Geld. Und dieses Geld soll damals eigentlich über Kinobesuche oder DVD-Verkäufe wieder eingespielt werden. Logisch hat die Lobbyorganisation GVU die Seite früh auf dem Schirm und schickt ihre Privatermittler los. Einer von ihnen ist Detlef Walser aus der letzten Folge.
Eine Woche nachdem Kino.to online war, haben wir schon drauf geschaut und haben überprüft, was geht da, wie machen die das, was steckt da möglicherweise im Hintergrund.
Walsers Job ist es damals, die Leute hinter der Plattform zu finden, zusammen mit seinem Chef, Matthias Leonardi. Das ist aber gar nicht so einfach.
Man hat das gesehen, aber noch nicht in den Griff kriegen können, weil das eben von den Strukturen her so gut, in Anführungszeichen, aufgebaut war, dass man keine Ansatzpunkte fand, wo die Betreiber der Plattform saßen. Als Phänomen war Kino.to da, als Problem auch, aber eine Lösung gab es noch nicht.
Es war für uns dann einfach schwierig und der gute Dirk, der hat sich recht gut versteckt. Er hatte ja auch gute Leute im Hintergrund, muss man auch sagen. Also er war ja nicht auf weiter Flur. Na, also er hätte es in dieser Form ohne seinen Programmierer und andere Leute, die da mitgearbeitet haben, in der Form überhaupt nicht geschafft.
Im Hintergrund hat sich Dirk scheinbar ein gut ausgeklügeltes System aufgebaut. Mit dabei, und das finde ich kurios, sind Menschen aus seinem direkten Umfeld. Sein Schwager zum Beispiel. Der hat vorher Autos repariert und kümmert sich jetzt als Admin um Kino.to. Klingt fast wie ein Familienunternehmen aus Quereinsteigern. Aber für Dirk ist es was anderes.
Wir sind ein Team, keine Firma. Wir sind eine Art Community, welche die Welt besser verlassen möchte, als sie diese vorgefunden hat. Uns geht's nicht vorrangig um Geld. Uns ist es wichtig, die geilste Streaming-Plattform für Kinofilme in der Welt zu sein. Kino.to.
Um diese geilste Plattform zu starten, kopieren Dirk und seine Leute anfangs noch selbst die Filmlinks von anderen Seiten und Foren und stellen sie dann bei Kino.to rein. Diese Links führen auf sogenannte File-Hoster. Das sind externe Webseiten, auf denen man Filme anschauen kann. Sogenannte Uploader, gemeint sind Menschen aus der File-Sharing-Szene, laden dort abgefilmte Kinofilme oder kopierte DVD-Fassungen hoch, die sie sich aus dem ganzen Netz zusammensuchen. Vor Kino.to wurden solche File-Hoster-Seiten vor allem in Szeneforen beworben. Aber jetzt, wo es eine zentrale Anlaufstelle für Filme im Netz gibt, melden sich die Betreiber solcher File-Hoster bald von alleine bei Dirk und wollen ihre Links auf Kino.to sehen.
Ordnung halten ist auf Kino.to dringend notwendig. Zumal die Uploader uns die Bude einrennen. Jeder möchte der Erste sein, der einen coolen Film bei uns einträgt.
Die Links zu den Filmen müssen vor Veröffentlichung geprüft werden. Dafür braucht Dirk Leute, die sie von Hand checken. Ob sie funktionieren, ob die Qualität stimmt. Dann erst werden die Filme freigeschaltet. Diese Arbeit übernehmen bald zwei alte Bekannte von Dirk, die sich laut Buch praktischerweise von allein melden, um mitzumachen.
Ein Ehepaar ist schon seit der Saugstube regelmäßig auf der Plattform aktiv und prüft hochgeladene Beschreibungen für Kinofilme. Alles ehrenamtlich. Eines Tages bieten die beiden uns ihre Hilfe an. Die Jansens machen einen freundlichen Eindruck und bald darauf sind sie als erweitertes Team mit an Bord.
Im Buch spricht Dirk von seinem Team wie von einer Schiffscrew. Das Ehepaar, im Buch die Jansens, bezeichnet er als Beiboot. Seinen Programmierer, den er Ishikawa nennt, als ersten Offizier. Und er, der alles steuert und sich um das Wohlbefinden seiner Mannschaft kümmert, er ist natürlich der Captain.
Öffentlichkeit ist nicht so mein Ding. Ich halte das Ruder dennoch fest in der Hand. Ich halte unser Team zusammen. Mir ist ein gutes Klima wichtig. Dazu gehören gesunder Respekt und gegenseitige Fairness.
Arvid, der Hacker von der Ostsee, kennt jetzt also die Namen und Adressen dieser Crew und nimmt Kontakt auf. Kennt ihr das in Horrorfilmen? Wenn das Telefon klingelt und auf einmal stellt sich raus, der Anruf kommt aus dem eigenen Haus? Mega creepy. So in der Art beschreibt Dirk die erste Kontaktaufnahme von Arvid im Buch.
Mein iPhone vibriert. Entspannt ziehe ich das Teil zu mir herüber und schaue entsetzt auf das Display. Meine eigene Nummer ruft mich an.
Das war jetzt nicht so, wie er das im Buch beschrieben hatte, dass ich ihm dann mit deiner unbekannten Nummer... ich meine, ich hätte das machen können, aber das wäre sehr unnötig.
Arvid sagt, er hat Dirk gar nicht angerufen. Er hat ihm geschrieben über ein verschlüsseltes Chatprogramm unter seinem Hackernamen Pedro.
Ich habe nicht lang um den Brei drumherum geredet. Ich habe ihm direkt, also alles, was ich hatte, mit allen offenen, also mit allen Daten und habe ich ihn dann über Java gesendet. Und ja, erstmal kam nichts. Ich weiß nicht, vielleicht eine halbe Stunde, glaube ich. Dann hat er gefragt, was ich möchte und ich habe gesagt, ich möchte gar nichts. Und das haben die mir wohl nicht abgekauft. Und dann habe ich gesagt, ich helfe ihm, die Lücken zu schließen.
Im Buch liest es sich so, als hätte Arvid hohe Forderungen gestellt. Hätte versucht, Dirk und Kino.to mit seinem Hack zu erpressen.
Wir besprechen seine Vorstellungen. Ich muss mich weit aus dem Fenster lehnen und ihm den Deal schmackhaft machen.
Arvid sagt uns an diesem Tag in der Gartenlaube aber, dass er nichts wollte. Vor allem kein Geld. Er wollte einfach mitmachen.
Ich habe die Seite gemocht, auch vom ersten Tag an. Und für mich war es wichtig, dass dieses Konstrukt nicht zerstört wird. Zumindest noch nicht jetzt.
Arvid spricht von sich selbst als Whitehead. Das ist ein Begriff aus der Hacker-Szene. Gemeint sind ethische Hacker, die zum Beispiel Firmen auf Schwachstellen in ihren Systemen hinweisen. Die Analogie kommt aus alten Western-Filmen, in denen die guten Cowboys immer weiße Hüte und die bösen Verbrecher schwarze trugen. Er war der mit dem weißen Hut. Trotzdem, Dirk traut ihm nicht und schlägt vor, dass sie sich treffen.
Es hätte ja auch sein können, dass ich vielleicht ein verdeckter Ermittler bin oder sowas.
Was ist dein erster Eindruck von Dirk B.?
Mein erster Eindruck? Ich kannte ja alles über ihn.
Er schmunzelt ein bisschen, als er das sagt. Nach dem Heck ist Dirk für ihn ein offenes Buch.
Ja, ich glaube, ein bisschen hyperaktiv. Ja, er kommt aus dem Osten, hat einen sächsischen Dialekt und ja, er ist sympathisch. Ja, also direkt auf Anhieb sympathisch und nett und ja, er gibt immer aus. Oder hat immer ausgegeben zu dem Zeitpunkt.
Und auch an diesem Tag gibt Dirk aus. Sie gehen in ein Restaurant in Hamburg.
Ja, dann haben wir gegessen. Er hat nochmal versucht, mir ein bisschen Geld unterzuschieben quasi. Das habe ich auch abgelehnt. Und ja, ich glaube, er war noch mehr verwirrter, als er es davor war.
Dass Arvid kein Geld will, das kommt Dirk, der so lange mit Geldproblemen gekämpft hat, wahrscheinlich total schräg vor.
Im Nachhinein hat er mir auch erzählt, dass er direkt mit seinen Anwälten kommuniziert hat und ja, so überlegt hat, was ihm für Möglichkeiten stehen, wenn das Schlimmste eintrifft, wenn zum Beispiel ich mit diesen Daten andere Dinge anstellen würde.
Deshalb macht Dirk den potenziellen Feind zum Freund und zum Teil seiner Crew. So beschreibt er es im Buch.
Letztlich würde es uns aber deutlich mehr schaden, ihn als Gegner zu haben, der eventuell auch so an unsere Server kommt. Petro hilft Kino.to in den nächsten Wochen in unbezahlbarer Weise.
Als neues Mitglied der Crew arbeitet Arvid eng mit Ishikawa, dem Programmierer, zusammen. Die beiden verstehen sich auf Anhieb. Zusammen stopfen sie die Sicherheitslücken der Seite. Irgendwann nimmt Arvid dann doch Geld für seine Arbeit. Aber nur kleine Beträge, sagt er.
Wenn mich irgendwas überzeugt, dann stehe ich dahinter und versuche ich das vielleicht mit zu beeinflussen, dass es verbessert wird oder sowas in der Art. Und das bringt einen Spaß. Das ist so, man könnte das so vielleicht sagen, so wie die Menschen, die bei Wikipedia Artikel bearbeiten. Die bekommen ja indirekt Lob quasi, ja, keinen direkten. Und die Motivation muss nicht unbedingt immer Geld sein. Ja.
Muss sie nicht immer. Aber ist sie an vielen Punkten in dieser Geschichte eben doch.
Was hat dich denn angetrieben dabei, bei Kino.to mitzumachen? Was hat dich daran gereizt?
Das Finanzielle. Bin ich ganz ehrlich, ja. Ich hatte ja auch keinen Einblick darauf, wie viel Besucher da die Webseite hat oder keine Ahnung. Für mich war es einfach nur, ich kann meine Familie ernähren. Und das war dann mein Geldgeber.
Das ist Markus, der zweite aus dem inneren Kreis von Kino.to, der nach langem Zögern mit mir spricht. Am Ende hat ihn vor allem eins überzeugt, das Buch. Und was ihm darin vorgeworfen wird. Was genau das ist, erfahrt ihr in einer späteren Folge. Wir treffen uns bei ihm zu Hause in Thüringen. Markus, ein Mit-40er mit kurzen, gegelten Haaren, sitzt mir gegenüber an einem langen Holztisch. Vor mir steht ein Becher Kaffee. Er trinkt aus einem rosa Kinderbecher mit Einhornaufdruck. Sein Hund wuselt aufgeregt um uns rum und rutscht mit den Krallen über den glatten Boden.
Also ich sag mal, wir waren gute Freunde. Auch die Frauen haben sich untereinander verstanden, die Kinder haben sich untereinander verstanden.
Markus und Dirk kennen sich bereits aus der Zeit, als Dirk noch seinen Handwerksbetrieb in Leipzig hatte.
Also Dirk war damals Bodenleger und hat damals einen Mitarbeiter gebraucht. Ja, und dann habe ich für ihn mal ein Stück weit mitgearbeitet. Und so ist dann auch, ja, hat sich die Freundschaft dann aufgebaut.
Und als Kino.to online gehen soll, bietet Dirk seinem Freund Markus wieder einen Job an. Erinnert ihr euch noch an die Startseite von Kino.to, diese blaue Homepage? Ganz oben, neben dem Schriftzug, sah man eine Grafik mit den beiden Hauptfiguren aus Avatar. Als der Film 2009 rauskam, brach er sämtliche Rekorde.
Na, und ich glaube, das war auch der Film, der so gut lief, dass wir dann gesagt haben, Mensch, irgendwie könnte man das doch verbinden. Ja, und dann habe ich mich hingesetzt, habe den Kerl ausgeschnitten oder die zwei und habe die da oben reingefummelt.
Markus hat Erfahrung mit Design und wird von Dirk zum Webdesigner von Kino.to ernannt. Auch um ihm ein bisschen finanziell unter die Arme zu greifen, erzählt er im Buch.
Wir kennen uns schon lange. Sein größtes Problem ist, dass er am Ende des Geldes immer noch recht viel Monat übrig hat. Geld behalten ist nicht so sein Ding. Ständig ist er chronisch pleite. Deshalb klettet er sich an mich. Ich nehme ihn mit ins Boot. Ehrensache.
Und chronisch pleite? Ja, doch, da muss ich ihm schon recht geben. Ich konnte damals mit Geld tatsächlich nicht umgehen. Ich sag mal, man hat auf einmal viel Geld verdient. Ne? Dann hat man sich einfach auch mal was gegönnt.
Seine Arbeiten stellt er bei Dirks spanischer Firmenadresse in Rechnung, denn der lebt mittlerweile die meiste Zeit dort. Zum ersten Mal in seinem Leben muss Markus sich um Geld keine Sorgen machen. Und er wird plötzlich anders behandelt.
Ich war früher relativ leger gekleidet. Ich bin auch gerne mal mit einer Jogginghose einkaufen gegangen. Ich kann mich auch an eine Situation erinnern, ich war in einem Gardinenladen, wollte für mein Schlafzimmer Übergardinen haben. Die Damen haben mich dort überhaupt nicht für voll genommen, bis ich gesagt habe, ich möchte gerne beraten werden. Und als sie dann gemerkt hat, dass da Geld keine Rolle spielt, war die dann auch völlig fluffig.
Für Markus ist dieser kleine Moment im Gardinenladen schon der Inbegriff seines neuen Reichtums. Den hat er Dirk und Kino.to zu verdanken. Die beiden Hauptfiguren von Avatar, aus denen Markus die Grafik auf der Startseite gebaut hat, diese blauen Wesen mit den spitzen Ohren, kämpfen im Film gegen die US-Armee, die ihren Planeten zerstören und ausbeuten will. Sie sind die Underdogs. Wie Dirk und seine Crew. Aber wenn bei Kino.to alles nur für die Sache war, für die User, für die Community, für den freien Zugang, wenn das eine kostenlose Seite war, woher kam das Geld? Wisst ihr noch, wie ätzend das war, wenn man etwas auf Kino.to streamen wollte? Bis man endlich mal zum Film kam, öffneten sich erstmal zig Pop-ups mit Werbung. Und genau diese Werbung füllt Dirks Kassen.
Unsere Werbeanzeigen hauen voll rein. Und unsere Einnahmen ebenfalls.
Mit Werbung im Netz hat er schon bei der Saugstube Erfahrungen gesammelt und die kommt ihm jetzt zugute.
Allein über Google-Werbung holen wir uns jede Menge User, die wie verrückt auf alle möglichen Anzeigen klicken.
Dirk verlinkt auf seiner Plattform also Filme, an denen er selbst gar nicht die Rechte hat. Und wenn wir User auf Werbung klicken, dann profitiert er. Und zwar richtig. Einigen Mitarbeitern, etwa Ishikawa oder seinem Schwager, zahlt Dirk ein eher kleines monatliches Gehalt. Er selbst verdient jedoch ab Herbst 2008, so wird es im Buch behauptet, allein mit Werbebannern etwa 150.000 Euro im Monat. Das sind 1,8 Millionen im Jahr. Was da Ende der Nullerjahre passiert, sei ein völlig neuer Wirtschaftszweig gewesen, sagt der ehemalige GVU-Chef Matthias Leonardi.
Das gab es vorher noch nicht, dass da wirklich eine ganze illegale Verwertungsindustrie aufgebaut worden ist. Und diese Erlöswege waren auch vielen in der Öffentlichkeit oder auch in der Politik überhaupt nicht bekannt, dass man über Werbung auf illegalen Plattformen so viel Geld verdienen kann.
Relativ früh macht Dirk einen Deal mit einem Internetunternehmer aus Österreich und legt die Werbung auf der Seite in dessen Hände. Die 150.000 Euro im Monat, später laut Buch angeblich sogar 300.000, die kommen von diesem Österreicher. Dafür darf der Typ entscheiden, welche Werbung auf Kino.to erscheint. Und plötzlich tauchen überall auf der Seite Banner für einen Dienst namens Firstload auf, der, Überraschung, diesem Österreicher selbst gehört. Eine Downloadseite mit versteckten Kosten. Wer da einmal nicht aufpasst und seine Daten eintippt, muss fast 100 Euro für ein halbes Jahr zahlen. Also eine klassische Abo-Falle. Und viele User, die von Kino.to weitergeleitet werden, tappen rein. Der WDR berichtet damals über Firstload-Opfer und versucht, den Betreiber des Dienstes zu erreichen.
Eine Antwort bekommen wir nicht. Dafür finden wir zuhauf verärgerte Firstload-Kunden im Netz.
Ich denke, das kann da jetzt wohl nicht wahr sein. Das ist aber auch eine Frechheit. Die schicken da eine Mail mit einer Adresse und dann schickt man dann die Kündigung an die Adresse und dann erkennen die das nicht an.
Einen Monat später bekommt Uwe Meisen Post von einem Inkasso-Unternehmen. Er soll umgehend zahlen.
Solche Werbung für Abo-Fallen wie Firstload oder auch Pornoseiten, die erscheint aber nicht nur auf Kino.to selbst. Sie erscheint auch auf den sogenannten File-Hostern. Also auf diesen externen Playern, die sich öffneten, wenn ich bei Kino.to einen Film ausgewählt habe. Der Ort, an dem der eigentliche Film liegt. Damit, sagt Dirk im Buch, hätte er aber nichts zu tun.
Kino.to ist nichts anderes als ein Branchenbuch. Die gelben Seiten für Filmstreaming. Für illegales Hochladen der Filme sind wir nicht verantwortlich.
Das Ding ist aber, sind sie irgendwie doch. Denn unter den vielen Links, die zu den File-Hostern führen, wo man die Filme dann gucken kann, da wird einer immer als allererster angezeigt. Archiv.to. Und der gehört Dirk selbst. Wenig später bekommt auch Markus einen.
Dirk kam ja dann irgendwann zu mir und hat mich gefragt, ob ich auch einen Server haben möchte, wo ich quasi meine Filme mit anbiete.
Davon erwähnt Dirk im Buch übrigens nichts. Nach und nach bekommen fast alle Mitglieder seiner Crew eigene Hoster, auf denen ebenfalls Werbung läuft. Und diese Einnahmen, die wandern direkt zu ihnen, also auch zu Markus.
Und dann ist einem erstmal bewusst geworden, was da tatsächlich abgeht.
Alle verdienen also mit am System Kino.to. Markus, die anderen Mitarbeiter, irgend so ein Typ aus Österreich. Aber scheinbar macht keiner so viel Geld wie Dirk. Schon im ersten Jahr hat er angeblich seine erste Million zusammen. Und dass er es zu etwas gebracht hat, will er nicht nur sich selbst beweisen. Alle sollen es sehen.
Tja, und mit so viel Kohle, quasi über Nacht, ist doch nachvollziehbar, dass sich ein einfacher Typ wie ich nicht irgendeine schäbige Bude anmietet. Nee, zum Wohnen habe ich die fette Villa auf Mallorca.
Dirk hat sich mittlerweile vergrößert. Er hat mit seiner Frau ein weiteres Kind bekommen. Und als Kino.to ein Jahr läuft, leistet er sich und seiner Familie eine schicke Finca auf der Mittelmeerinsel. Laut Buch 500 Quadratmeter groß. Markus war dort oft zu Besuch.
Ja, es war halt ein Pool, ein Riesengarten mit Palmen. Das Haus stand auf, ich sag mal, so einer Art griechischen Säulen. Eine riesen Fensterfront, man konnte quasi alles einblicken, war schon ein schönes Ding.
Und nicht nur auf Mallorca lässt Dirk es sich mehr als gut gehen.
Und für meine Wochenenden in Deutschland muss es natürlich das geilste Penthouse sein, das Leipzig zu bieten hat. Ganz oben über dem Hotel Royal, mit direktem Zugang zum Aufzug, mit Terrasse, weißen Ledersofas, lichtdurchflutet und klimatisiert. Wie so ein Showroom von Rolf Benz eben. Und die Jahresmiete wird bar und im Voraus bezahlt. Unten in der Tiefgarage steht mein roter 160.000 Euro Audi R8.
Dirk gönnt sich. Eine Zweitwohnung im Zentrum von Leipzig, im 6. Stock mit Blick über die Stadt und den Hauptbahnhof. Zu seinem Audi R8 gesellen sich mindestens ein Mercedes G-AMG und ein Audi Q7. Ich kenne mich mit Autos nicht besonders gut aus, aber selbst ich weiß, das sind keine unauffälligen Familienkutschen. Das sind richtig schicke Karren. Und als Kino.to immer höhere Nutzerzahlen verzeichnet, lädt er das ganze Team nach Mallorca ein.
Das war Dirk sein Geburtstag. Ich weiß aber nicht, welcher Geburtstag das war. Dort hat er eine Yacht gemietet. Und da sind wir zu 6, zu 7. Seine Frau war, glaube ich, mit. Dann mit der Yacht, mit Koch und allem drum und dran. Dann einfach mal einen Tag in eine Bucht gefahren, wo es auch keinen Internetempfang gab, also wo wir wirklich tatsächlich nichts machen konnten, außer mal relaxen. Das war ein sehr, sehr schöner Tag. Ja, das muss ich sagen. Also es war ein Erlebnis, mal mit so einem Ding mitzufahren. Das Essen war super lecker. Wir haben einen Heidenspaß gehabt. Wir haben dann abends noch was getrunken, ja.
Bis hierhin klingt das wie im Film und fast so gut, um wahr zu sein. Ein erfolgloser Handwerker baut sich vom Schlafzimmer aus ein Imperium auf. Für mich hat das aber einen komischen Beigeschmack. Im Buch betont Dirk immer wieder, er wolle uns mit Kino.to vor der gierigen Filmindustrie retten.
Ich habe das Gefühl, sie wollen den Fortschritt im Bereich Filmstreaming mit aller Macht unterbinden. Und auch Hollywood zockt derweil über das bewährte Dreigespann Kinofilm anschauen, DVD ausleihen, DVD kaufen fleißig weiter ab. All das wird gesellschaftlich akzeptiert und ist selbstverständlich.
Er will freien Zugang für alle. Alles für die User. Ausgerechnet von uns Usern hat er aber gleichzeitig profitiert, wenn wir auf Werbebanner geklickt oder aus Blödheit ein Abo abgeschlossen haben. Am Ende sollten wir uns auch fragen, müssen wir das vielleicht in Kauf nehmen, wenn wir rund um die Uhr Zugang zu Kultur im Netz haben wollen und das kostenlos? Dass das alles nicht ganz so sauber war, das muss Dirk auch klar gewesen sein. Auch wenn er das im Buch anders darstellt. Denn immer wenn er und seine Crew sich im echten Leben treffen, gibt es eine goldene Regel.
Also in der Öffentlichkeit war Kino.to ein Tabuthema. Ne?
Auch Dirk hält seinen Anteil an Kino.to, eigentlich ja seine größte Errungenschaft, geheim.
Mein Geschäft ist Werbung im Internet. Das zumindest erzähle ich Freunden und Familie, wenn ich erkläre, womit ich so viel Geld verdiene. Dass ich der Kopf der Plattform Kino.to bin, wissen zu diesem Zeitpunkt die wenigsten.
Es wussten alle, dass ich Designer bin, dass ich viel im Internet unterwegs bin, ja. Aber dass ich zur Kino-TO gehöre, wusste gar keiner. Nee, das war Tabuthema. Und da haben wir uns auch alle dran gehalten. Also ich zumindest für meinen Teil.
Ist ja auch schlau für eine Internetbande, die in der rechtlichen Grauzone agiert, so diskret wie möglich zu sein. Sich gut zu verstecken vor den Ermittlern der GVU. Deshalb konnte ich fast nicht glauben, was mir Markus und Arvid erzählt haben. Der innere Kreis von Kino.to hat nämlich was gemacht, was man eher vom Steuerbüro von nebenan erwarten würde.
Ihr wurdet da, glaube ich, einfach richtig eingeladen, oder?
Ja, von Dirk, ja. Was ein Chef nur so tut. Für seine guten Mitarbeiter.
Gemeinsame Weihnachtsfeiern. Samt Ehefrauen und Freundinnen, ganz freundschaftlich, unter Klarnamen. In einem teuren Steakhouse mitten in Leipzig.
Dann waren wir dort, haben geschnackt, tja, ein paar Bierchen getrunken, glaube ich. Ja, war eine gemütliche Runde mit sehr vielen aus der Crew. Auch andere Mitglieder, so aus der technischen Abteilung.
Aber zwei Leute fehlen. Dirk hat sie bewusst nicht eingeladen.
Das Ehepaar war nicht dabei. So. Das war auch meine Bedingung auch damals. So, dass, also ich bin auch nur dabei, wenn die nicht dabei sind oder sowas.
Warum war das deine Bedingung?
Ja, weil ich wollte einfach nicht, dass sie mich sehen. Ja, ich habe sie schon damals misstraut, ja.
Eines Tages bekommt GVU-Ermittler Detlef Walser eine Nachricht.
Naja, da hat einer angerufen und hat gesagt, ich weiß was zu Kino.to. Ich will mit dem Walser sprechen und ich will eine Million.
Das war Breaking Bad. Die zweite Folge von Kino.to. Die verbotene Streaming-Revolution. Neue Folgen erscheinen immer am Donnerstag. In der ARD-Audiothek hört ihr schon jetzt alle Folgen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, lasst gerne eine Bewertung da. Ich bin Maxi Röhmhild, Autorin und Host dieses Podcasts. Co-Autorin Sophia Wetzke. Recherche Tim Haas und Maxi Röhmhild. Die Zitate stammen aus dem Buch Die Wahrheit über Kino.to, was wirklich geschah, von Peter L. Dojo. Sprecher Tom Blaschia. Dramaturgie Christina Ebelt und Sophia Wetzke. Mitarbeit Marco Irgang, Kim Plettemeier und René Fischel. Senior Producer pro bono Jürgen Ohls. Creative Producer und Regie Max Stern. Die Musik stammt von Jakob Hersch. Studioaufnahmen Steffen Stark. Sounddesign Jakob Hersch, Steffen Stark und Max Stern. Covergestaltung Lisa Berns. Distribution MDR Katja Arnold und Richard Gleitzmann. Redaktion MDR Marvin Standke. Redaktion ARD Kultur Maria Matthias. Redaktionsleitung MDR Olivia Gattermann. Herstellungsleitung pro bono Anja Görner. Herstellungsleitung MDR Steffen Thier. Die Executive Producer sind Max Stern für Studio Soma, Friedrich Küppersbusch für Pro Bono, Olivia Gattermann für den MDR und Christian Costa-Zahn für ARD Kultur. Eine Produktion von Studio Soma und Pro Bono im Auftrag des Mitteldeutschen Rundfunks und ARD Kultur. Ihr habt in dieser Folge Arvid aka Pedro kennengelernt, den Hacker. Er hat seine ganz eigene spannende Geschichte. Ein Cyberkrimi, der direkt an die Kino.to-Story anknüpft, von der damals, 2011, kaum jemand was mitbekommen hat. Im Podcast Wild Wild Web – Geschichten aus dem Internet erzählen die Hosts Janne Knödler und André der Hörmeier euch in zwei Folgen, wie es nach dem Ende von Kino.to weiterging, und haben dafür auch mit dem Hacker Arvid und dem Ermittler, der ihn gejagt hat, gesprochen. Hört unbedingt mal rein! Ihr findet die beiden Folgen zu Kino.to jetzt schon im Feed von Wild Wild Web in der ARD-Audiothek. Und ab dem 12. Dezember auch überall, wo ihr sonst so Podcasts hört. Den Link haben wir euch in die Shownotes gepackt.